Deutschlandfunk, Medias Res.
Nun zu einem komplexen und komplizierten Thema. Auch hier geht es um Verlage und Journalisten und die Frage, was für beide die Reform des Urheberrechts in Europa bedeutet. Diese Reform wurde vor gut 2 Wochen in Brüssel auf den Weg gebracht. Seitdem geht sie durch verschiedene Instanzen in der EU und wird dabei weiterhin heftig diskutiert. Auf der einen Seite gibt es die Gegner, die Kritiker, die vor dem Ende des freien Internets warnen, mit Sorgen, über die wir immer wieder berichtet haben. Kritiker wie die vom Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten Freischreiber, die vor allem vor den Artikeln 11, 12 und 13 warnen. Und auf der anderen Seite sind da die Befürworter, die sagen Ja zur EU-Richtlinie zum Urheberrecht. Unter dieser Überschrift haben sich nun verschiedene Interessengruppen und Verbände zusammengetan. Darunter, wie wohl zu erwarten war, der Bund Deutscher Zeitungsverleger, der sich für die Reform stark gemacht hat. Aber auch, und das überrascht einige dann doch, die großen Journalistenverbände. Valentin Döring ist bei der Gewerkschaft Verdi zuständig für das Thema Urheberrecht. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob sich sein Verband genug für seine Mitglieder, für Journalistinnen und Journalisten stark macht, mit Blick auf Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, wo Kritiker sagen, das sichert vor allem den Verlagen neue Einnahmen.
Eine der Sachen, die ich gerade feststelle, ist, dass die Diskussion etwas daran krankt, dass sich jede Interessengruppe den einen oder zwei oder drei Artikel raussucht, an denen man dann was kritisieren kann. Wir finden, dass nach den ganzen Verhandlungen das Gesamtkonstrukt jetzt etwas ist, was man guten Gewissens annehmen kann. Auch wir haben einige Kritikpunkte. Zu Artikel 11, dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverleger, ist aus unserer Sicht nicht viel zu sagen. Es ist festzustellen, dass ein Großteil der Werbekunden, den bisher die Zeitungsverleger hatten, zu den Plattformen, insbesondere zu den großen Plattformen, abwandern. Und das Interesse der Zeitungsverleger, an deren Gewinnen zu partizipieren, können wir grundsätzlich nachvollziehen. Bei uns ist es so, dass wir immer eine Forderung hatten und die ist jetzt auch umgesetzt worden. Das ist die, dass ausdrücklich im Gesetzestext festgelegt wird, dass Urheberinnen, in dem Fall Journalistinnen und Journalisten und Fotografinnen und Fotografen, angemessen an den Einnahmen beteiligt werden, wenn denn solche bei den Zeitungsverlegern eingehen.
Umstritten ist auch Artikel 12. Auch hier geht es um die Frage, ob Autoren, ob Medienschaffende gegenüber den Verlagen benachteiligt werden. Konkret geht es darum, wie viel Geld kreative Autoren oder Musiker von ihren Verwertungsgesellschaften VG Wort und GEMA erhalten. Viele fürchten auch hier, am Ende werden die Autoren gegenüber den Verlagen benachteiligt. Warum ist das nicht so?
Die rechtliche Sichtweise ist im Gerichtsverfahren geklärt worden, aber ich hole vielleicht etwas aus. Die hatten ja die Verwertungsgesellschaften schon angesprochen. Da kann man tatsächlich sagen, dass es diese bereits seit der Zeit vor der Einführung des deutschen Urheberrechtsgesetzes im Jahre 1965 gibt und dass die von den dort vertretenen Urheberinnen und Urhebern als sehr erfolgreich angesehen werden. Da gibt es jetzt tatsächlich einige Gerichtsentscheidungen auf der nationalen, aber auch auf der europäischen Ebene, die dieses System in Frage stellen. Da ist es tatsächlich so, dass das rechtlich eindeutig so ist, dass die Gerichte so entschieden haben, dass die bisherige Verteilungspraxis in Teilen rechtswidrig war. Für uns als eine große Mitgliederorganisation und als Verdi ist es so, dass diese Gerichtsentscheidungen klar in dem Widerspruch zu dem stehen, was unsere Leute, die in den Verwertungsgesellschaften ehrenamtlich aktiv sind, denn wollen. Der einfache Grund, und das ist die ökonomische Perspektive, ist, dass das Geschäftsmodell der Verwertungsgesellschaften darauf basiert, dass eben Vergütungsansprüche geltend gemacht werden. Und da ist es so, dass wir die Auffassung vertreten, dass die Produkte, die zum Beispiel kopiert werden oder die in Pressespiegeln abgedruckt werden, dass die sich zusammensetzen aus Leistungen der Urheber, aber auch der Verlage, denn ohne Verlage gibt es keine Bücher und keine Zeitungen. Und am Ende kommen wir zu dem Fazit, dass wenn man gemeinsam die Interessen wahrnimmt und sich zum Beispiel mit Kopiergerätevertrieb und Unternehmen auseinandersetzt, dass insgesamt mehr Geld eingenommen wird. Und da ist die einfache Rechnung, dass wir davon ausgehen, dass zum Beispiel 75% von 1.000 Euro mehr sind als 100% von 500 Euro.
Das war Artikel 12. Jetzt gibt es noch Artikel 13. Das ist der, über den vielleicht am meisten diskutiert wurde in den vergangenen Monaten. Hier geht es um die Plattformregulierung oder genauer die Sorge vor Upload-Filtern. Die sollen dafür sorgen, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht so einfach im Internet kursieren. Diese Upload-Filter stehen so nicht ausdrücklich im Gesetz. Dort sind aber Anforderungen formuliert, die sie am Ende doch notwendig machen. Kritiker sprechen von einem großen Zensurinstrument und einer Einschränkung von Meinungsfreiheit, was ja nicht im Interesse von Journalisten sein kann, oder?
Es wird sicherlich auch in Zukunft den Einsatz von Upload-Filtern geben. Relativierend kann man dazu sagen, dass die großen Plattformanbieter wie zum Beispiel YouTube so etwas wie die Content-ID schon lange einsetzen. Auch jetzt ist es schon so, dass es Probleme gibt, Inhalte rauszufiltern und Ähnliches.
Die Kritik zielt ja vor allem darauf, dass die Kleinen dann überfordert sind von solchen Upload-Filtern.
Ja, das ist auch richtig. Die wären überfordert, wenn sie denn betroffen sind. Ich würde gerne tatsächlich statt des Begriffs Upload-Filter rede ich lieber von der Begrifflichkeit der Rechteklärung. Und die spannende Frage ist, sind zum Beispiel Anbieter wie Facebook, YouTube, um die großen amerikanischen zu nennen, sind das noch Speicherplatzbetreiber, die tatsächlich passiv Speicherplatz für Sie und mich herstellen, damit wir unsere Hochzeitsvideos auf ihren Plattformen sharen können? Oder sind das tatsächlich Inhalteanbieter? Und das ist die große spannende Frage. Und wir sind der Meinung, dass es sich dabei um die größten Inhalteanbieter der Welt handelt.
Und Sie gehen davon aus, dass die vor allem angesprochen sind von diesem Artikel 13 und weniger die kleinen Plattformen?
Ja, ich diskutiere den Artikel tatsächlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch da ist die Aufregung relativ groß und auch da sage ich immer, dass man im Idealfall den ganzen Artikel 13 liest mit den ganzen Ausnahmen, die da drin sind. Die wichtigste Sache aber ist dazu der Artikel 2 Absatz 5. In dem ganz klar definiert wird, um welche Arten von Plattformen es geht. Dort werden die sogenannten Online-Content-Sharing-Service-Provider, wo ich schon gespannt bin auf die deutsche Übersetzung, die werden dort genau definiert. Und zwar sind das nach Artikel 2 Absatz 5 sogenannte Diensteanbieter, bei denen es ein Hauptzweck ist, große Mengen an den von Nutzern des Dienstes hochgeladenen urheberrechtlich geschützte Werke, die strukturiert und beworben werden, um damit ein Geschäft zu machen. Und diese Definition ist tatsächlich meines Erachtens so präzise, dass es klar wird, dass vor allem auf die ganz, ganz großen Plattformanbieter abgehoben wird und dass die meisten kleinen davon nicht betroffen werden.
Valentin Döring von Verdi war das zur Kritik an der EU-Urheberrechtsreform.